So, ich denke, ich werde jetzt den Anfang machen, indem ich eine Frage stelle an Jana. Wir haben gestern angefangen, darüber zu diskutieren, um zu sehen, wo wir jetzt hier auf der Bühne tatsächlich hinwollen. Und deswegen bitte ich Sie, eigentlich einen Moment mit mir Geduld zu haben. Luciana, gestern haben wir in unserem Gespräch einen interessanten Satz gehabt. Planetarisches Rechnen. Wir haben über die Technosphäre geredet, im ganz allgemeinen Sinne. Was ist planetarisches Rechnen? Wie kann man sich das vorstellen? Und da kam ein Thema, nämlich der Gedanke epischer Veränderung in der Technosphäre, ganz besonders in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Diese Veränderung schien mit dem Gedanken einherzugehen, dass Werkzeuge ein Mittel sind, Logik konkret zu machen. Ein Werkzeug als Möglichkeit, logisch konkret zu machen. Wenn ich die menschliche Evolution schaue, in meine ganze Arbeit zurückblicke, da gab es interessante Technologien aus der paläolithischen Zeit, Millionen von Jahren zurückliegend. Ich meine, wir als Spezies sind vielleicht 300.000 Jahre alt. Die Technosphäre war schon lange vor uns da. Wir sind immer irgendwo Teil der Technosphäre gewesen. Es gibt diese ganz alte und einfache Technologie, wo man einen Kern nimmt, darauf schneidet und irgendwo ein Halbrelief macht. Solche Dinge wurden ausgegraben. Also eine Schnitttechnik, die es schon ganz, ganz lange gegeben hat und von vielen Arten gemacht, nicht nur von den Hominiden, eine Industrie, die von vielen Spezies ausgeübt wurde. Wenn man dieses Halbrelief nimmt, wissen Sie, man fängt an, da dieses Material zu bearbeiten, schneidet da, hackt da drauf rum. Das ist nicht so logisch organisiert, dass sich vielleicht so in der Technologie materialisiert. Dann kam 300.000 Jahre später bei den Neandertalern neue Techniken. Da musste man einen Kern nehmen, den bearbeiten, erstens mal gut auswählen, welches Material, welchen Kern nimmt man und dann verschiedene Arbeiten ausführen und schichtweise immer wieder weiterarbeiten. Und wenn man das alles richtig macht, kriegt man etwas. Macht man es nicht richtig, dann schneidet man ein Stück dieses Materials ab. Und dann entsteht vielleicht auch ein Speer, ein Pfeil. Das ist konkretisierte Logik in einer Maschine. Und gestern habe ich mit Luciana gesprochen. Ich würde sagen, in der Mitte des 20. Jahrhunderts gab es eine große Veränderung. Was war das ganz große Element, das neue Element, aus dem dann die planetarische Berechnung entstanden ist? Ich habe über zwei Dinge nachgedacht. Der Grund, warum wir interpretieren können, was du gesagt hast, ist die epistemologische Linse. Wir sind wissenschaftlich in der Lage, philosophisch in der Lage zu verstehen, worum es geht bei diesen alten Kalkulationsmethoden, die zu einem konkreten Verständnis geführt haben. Konkretmachung, Bearbeitung des Steines, das war damals noch nicht der Fall. Also wir haben eine retroaktive Kapazität, die Dinge zu verstehen. Das hat zu tun mit der Moderne. Zweitens, mich interessiert diese Veränderung von dem Moment, wo Werkzeuge und Aktionen miteinander verbunden werden, Ursache und Wirkung miteinander in Verbindung gesetzt wurden. Die Ursache war ja ganz klar, dass eine externe Kraft Kraft ausgeübt hat auf ein Objekt. Als Heidegger sich beschäftigt mit moderner Technologie, sagt er, wir verstehen nicht den Grund der Technik. Es ist etwas passiert im kybernetischen System, das zu Feedback geführt hat und das zur Automatisierung geführt hat. Das Werkzeug ist nicht mehr aktiviert durch eine externe Kraft. Wir müssen daran denken, dass es einen Selbstlernmechanismus gibt bei den modernen Dingen. Das ist die Frage, die viele Möglichkeiten eröffnen dafür, wie wir Werkzeuge verstehen. Da gibt es ein bestimmtes komputatives Rechenelement in dem, was Sie gesagt haben. Die Logik ist entstanden und ist die Frage, was ist passiert mit dieser Logik? Hat sie sich geöffnet? Hat das den Horizont eröffnet für das, was man denken kann? Wir haben darüber gesprochen gestern, wie es um die Kybernetik steht in den 40er Jahren. Da gibt es eine große Verschiebung, wo zwei Momente gibt im Bereich der Rechentechnik, der Kybernetik, wo der Moment der Automatisierung passiert. Ein automatisches System, das in der Lage ist zu lernen, nicht nur eine Funktion auszudrücken, sondern die Funktion wieder und wieder zu reaktivieren. Wir wissen, das wird viel stärker ausgedrückt in der Zeit des industriellen Kapitalismus. Ganz gutes Bild dafür ist die Dampfmaschine. Die Dampfmaschine ist ein Bild auch für ein kybernetisches System, das selbst lernen kann, und eine Maschine, die ein Problem reduzieren kann auf eine finite Formel. Und natürlich ist die Frage, wo ist der Grund, wo ist die Ursache? Die Ursache, vielleicht nicht erkennbar, ist im Verfahren selbst geborgen. Eine weitere wichtige Frage für die Epistemologie in der Moderne ist folgende. Wir haben ja gehört, dass Babbage, Leibniz sich mit diesen Fragen beschäftigt haben, mit dem Gedanken der Rekombination. Der Gedanken, die von Gott gegeben wurde, in eine mathematische, rechnerische Lösung. Die universelle mathematische Formel, wir haben jetzt gerade über die Biologie geredet und jetzt sollten wir auf die mathematischen Formeln blicken, die Gesetze der Mathematik. Die Universität der mathematischen Formel wird unterbrochen von der Idee, dass das Universum nicht komplett ist, nicht vollständig ist, dass der Gedanke nicht vollständig ist. Es ist nicht möglich, eine Wissenschaft zu haben, eine Epistemologie, die erklärt, was wir denken. Also wir haben das Problem der Unvollständigkeit. Und deswegen ist es immer wichtiger, weiterzusuchen. Das wissenschaftliche Bestreben nach Erkenntnis der Welt geht in die Sphäre des Unbekannten. Je mehr wir verstehen, umso mehr bleibt unvollständig. Diese Unvollständigkeit ist der universelle Mechanismus der Berechnung. Sie haben das jetzt sehr schön formuliert, weil die Frage, das Wissen in das Unbekannte hineinzutragen, ist ein koloniales Narrativ. Erinnert mich darin, was John Gary, Entschuldigung, ich habe den Namen durcheinander gebracht. Erinnert mich also daran, was Gary gerade gesagt hat. Er hat ja gefragt, was macht unsere technologische Revolution und Transformation anders als diejenigen, die wir schon erlebt haben in der Vergangenheit. Wenn wir Technologie definieren als etwas Multiples, verschiedene Arten von Technologien, technologischem Denken, vielleicht gibt es auch Technorationalismus, der ganz weit in die Vergangenheit zurückreicht. Was macht unseren heutigen Moment so anders? Luciana, du sagst, es gab in den 30er, 40er und 50er einen Bruch, eine Art von Technologie und technologische Problemsetzung, die ganz spezifisch ist für uns. Das kann ich nicht beantworten. Ich kann nur ein paar Dinge noch hinzufügen zu dem, warum wir der Meinung sind, dass das 20. Jahrhundert und seine technologischen Revolutionen sind anders als die Vergangenheit. Die Kybernetik, die würde ich in die 50er Jahre datieren. Die 50er Jahre waren auch die Zeit massiver weltweiter Dekolonisierung. Und es gibt eine Beziehung zwischen Dekolonisierung und der Entwicklung bestimmter Technologien. Die sind parallel passiert. Wenn wir die nicht miteinander beziehen, dann müssen wir zumindest anerkennen, dass diese Prozesse und ihr Zusammentreffen das schon anders machen als die vergangenen Jahrhunderte. In den USA haben wir die Herausforderungen gegenüber Zentralität, White Supremacy und auch in der westlichen Welt insgesamt gab es da immer zum Beispiel den Poststrukturalismus, die Kritik des Subjektes und der Versuch, Wissen neu zu denken, und zwar nicht hierarchisch zu denken. Das fällt zusammen mit der Entkolonisierung und das macht schon den historischen Unterschied aus zwischen früheren technologischen Revolutionen und der Revolution, die uns ins Anthropozän führt. Auch wieder etwas, was sehr spezifisch ist für diese Zeit. Wir müssen auch daran denken, dass die Menschen, die solche Sachen generieren wie Kybernetik, nicht immun waren gegenüber Rassismus. Norbert Wiener zum Beispiel hat sehr lange über Sklaverei gesprochen, weil er war ganz klar der Meinung, wenn wir dabei sind, neue Wesen zu schaffen, neue nicht-humane Wesen, neue Wesen zu schaffen, die die Frage des Menschseins neu stellen, dann müssen wir auch an diejenigen denken, die wir in der Vergangenheit als nicht-human bezeichnet haben. Afrikanische Sklaven. Afrikanische Sklaven waren zentral dafür, wie Norbert Wiener sich Kybernetik vorstellt. Ein Beispiel dafür, wie diese technologischen Revolutionen miteinander korreliert haben und es dazu eine Aushandlung gab. Das heißt, es gab Machtverschiebungen, es gab Verschiebungen im Kapitalismus, Verschiebungen darin, wie der Westen sich selbst sieht. Und die Technologie wird zum Teil dieses Narrativs. Ein weiterer Gedanke, der gestern angesprochen wurde, den ich auch noch mal ansprechen möchte, ist ein Gedanke von in Kryotechnologien. Zunächst einmal wollte ich fragen, wie grenzen wir die Dinge voneinander ab? Und da gibt es vielleicht auch die Kryotechnosphäre, darüber haben wir noch nicht gesprochen gestern. Und diese Kryotechnosphäre ist vielleicht genauso multipel wie die Technologie selbst. Es gibt einen umfangreichen Diskurs, den Sie deutlich besser kennen als ich, ein Diskurs in den afroamerikanischen akademischen Kreisen, wie es mit der Kryotechnosphäre aussieht. Da würde ich gerne was drüber sagen, weil wir reden hier über multiple Epistemologien und Modernitäten. Ein wunderbares Gesprächsthema. Wenn wir schon über Multiplizität reden, dann müssen wir auch verstehen, dass es eine dominante Technosphäre gibt, die alle anderen natürlich unter Druck hält, was Aktivismus betrifft und was einen globalen Konsensschaffung betrifft zu Umwelttransformation. Da ist es sehr schwer, verschiedene, multiple Perspektiven zu inkorporieren, weil diese multiplen Perspektiven, die dominante Technosphäre, die weiße europäische mit Skepsis betrachten. Also diese Technologien, diese verschiedenen Misskonstruktionen müssen wir bedenken. Da müssen wir die Dinge auch ganz klar benennen. Das Problem ist natürlich auch die Abstammung, wo die Technologie herkommt. Ein selbstreplizierendes System. Es gibt natürlich auch Körper, die berechnet werden. Menschen bewegen sich genauso wie Datenbanken. Das können wir erst heute durchdenken, weil wir heute erst die Daten haben. Auch die genetische Transformation, die sehen wir erst heute. Wir haben die Sprache. Und darüber nachzudenken, in die Vergangenheit zurückzublicken, bedeutet, dass wir die Epistemologien neu eröffnen müssen. Was ist passiert im Bereich Automatisierung des Modells der Kybermechanik? Im Industrialismus gab es natürlich auch diese Verknüpfung mit der Kolonisierung. Eine Verschiebung des Merkantilismus, und das hat auch einen Transfer gegeben, wieder zurück nach Europa. Und diese Kybermechanik, diese Industrialisierung führte auch natürlich zu neuen Prozessen im Proletariat. Den Menschen, die das Proletariat begleiteten. Das heißt, es geht alles auch zurück auf die Bilder der Singularität des Transhumanismus, wo das kybermechanische Modell so lange das Gültige war. Das ist ein Argument, das von karibischen und schwarzen Wissenschaftlern häufig genutzt wurde. Um westliche moderne Subjektivität zu verstehen, muss man Plantagensklaverei verstehen. Denn hier sind moderne Subjektivitäten entstanden, und dass diese Plantagensklaverei hat genauso funktioniert wie eine Maschine, hat diese Subjektivitäten, westlichen Subjektivitäten mit erzeugt. Nochmal zurück zur Moderne, wo die Kybermechanik automatisiert wurde. Was passiert ist mit dem Rechnen und der Kybernetik? Da gab es eine Unmöglichkeit, alle Realitäten zu komprimieren in eine einzige Formel. Das hat bedeutet, dass man das koloniale Unternehmen transformieren müssen. Wenn wir darüber reden, wo befinden wir uns, dann muss ich sagen, für mich stehen wir gerade an einer Schnittstelle zwischen verschiedensten Epistemologien, wo wir die Geschichte noch einmal neu durchdenken müssen, wo die Kybermechanik bereits in ihrer Logik am Wirken war. Und nur weil wir denken, dass Wissenschaft und Technologie die Macht des Kapitals darstellen. Hier will ich noch etwas ergänzen. Es ist richtig. Unser heutiger Moment ist so einzigartig, weil die Produktion im 20. Jahrhundert und im ganzen 19. Jahrhundert eigentlich schon im Kontext des Kolonialismus und des Kapitalismus rassengebunden war. Rasse ist ein Produkt des 19. Jahrhunderts. Rasse ist ein Produkt der biologischen Wissenschaften, hat eine Neukodierung der Arbeit vorgenommen. Arbeit wurde mehr als nur Arbeit. Das ist auch ein Grund, warum wir diese Unterschiede haben. Eher eine gute Zwischenbemerkung. Ich werde mal versuchen, das zusammenzufassen, wo wir uns jetzt befinden. Wir sind einerseits immer mehr uns darüber klar, dass unser Leben unter Kontrolle ist, dass wir zum Opfer werden eines planetarischen Rechensystems. Wir beginnen das gerade erst zu verstehen. Wir verstehen natürlich nicht die Algorithmen und den ganzen Mechanismus insgesamt. Außerdem haben wir, zumindest viele von uns, es schwer zu erkennen, wie wichtig es jetzt ist, die Technologie zu kreolisieren, die Technosphären der Welt zu kreolisieren. Diese Anerkennung der Multiplizität ist genau das, was den Widerstand fragmentiert. Wir brauchen eine Koalition gegenüber den multinationalen Corporations, die algorithmisch unser Leben kontrollieren. Wir müssen Widerstand bieten, aber unser Widerstand ist fragmentiert. Wo wir also stehen, ist irgendwo an einem sehr schwierigen Ort. Wie kriegen wir das Gleichgewicht hin? Wie können wir die Multiplizität anerkennen und gleichzeitig verstehen, dass wir uns vereinen müssen, eine Koalition bilden müssen, die überhaupt dann eine Chance haben könnte gegen die Koalition der Multis? Lucianas Problematisierung der Krise verstehe ich durchaus. Oder die Artikulation der konstanten Krise als Lebensweise des Menschen, das verstehe ich schon. Es ist aber schwer, nicht die aktuelle Krise zu sehen, wenn es um die Frage geht, wo wir stehen. Zumindest, wo wir uns heute befinden, da müssen wir erstmal definieren, wer sind wir? Wie konstruieren wir neue Wir-Koalitionen, da wir doch hier so massiv Identitäten missbraucht sehen, die unser Selbstverständnis beeinflussen. Wie können wir ein neues Wir bilden, so dass wir miteinander kommunizieren können? Es gibt so viele enkodierte Geschichten, die gegeneinander stehen, gegeneinander wirksam werden. Und das ist ein Problem, eine Fragmentierung. Das hat natürlich auch wieder mit den 50er und 60er Jahren zu tun. Der Poststrukturalismus ist natürlich eine Kritik der Vernunft. Wenn ich meine Kollegen in Indien, Afrika und der Karibik frage, so ist es immer so, dass sie mir sagen würden, es ist ganz wichtig, dass man die Privilegien des weißen Subjektes fragmentiert. Eine Identitätspolitik entsteht daraus. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch aus dem Erbe hervorgegangen ist. Verstärkt diese Identitätspolitik sogar. Und ich denke, was jetzt hier passiert, wenn eine Maschine anfängt zu denken, worüber reden wir da eigentlich, wenn wir nicht uns die Bilder der Bilder bedienen wollen, wo wir sagen, wir haben eine affektive Beziehung zu einer Maschine und wir sehen die Maschine als Deus Ex Machina. Ja, und was steht hier auf dem Spiel? Eine Koalition kann es nicht geben, ohne dass wir uns damit beschäftigen, wie wir unsere Werkzeuge in ein intelligentes System überführen als Teil der Koalition. Es ist kein gleicher Kampf, den wir hier austragen. Es ist wie Israel und Palästina, es ist kein guter Kampf, es ist kein Kampf untergleichen. Weil wir sind nicht auf der gleichen Stufe der Organisation. Ein Wir zu schaffen, heißt auch, den nicht menschlichen Faktor mit zu bedenken. Und hier meine ich nicht nur die Frage des Interagierens zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Handlungsträgern. Auch das, was das Menschsein ausmacht, muss ständig neu geschrieben werden. Wir haben die Diskussion noch zwischen Lyotard und Hannah Arendt gehabt, wo man darüber nachgedacht hat, was steht auf dem Spiel? Wie steht es um die extraterrestrische Intelligenz? Der Mensch ist nur da, um das Projekt stets und ständig neu zu schreiben. Das Projekt ist der Wir-Bildung keine Selbstauslösung bedeuten, Auslöschung bedeuten. Wir müssen das Wir konstruieren, indem wir hier die Möglichkeiten des Abbaus und der Neukombination von Logiken vornehmen. Natürlich wird es da einen Konflikt, einen Kampf geben müssen, weil eine Koalition so zu bilden über Dekonstruktion, das ist nicht einfach nur über menschliche Geschichte und Sprache möglich. Gary, wir haben schon über die Grenzen der Kategorie gesprochen, die Kategorie Mensch. Und hier will man eigentlich die Kategorie immer weiter ausdehnen.
Und das bringt uns wieder zum Anthropozän und zu dem Punkt, den viele Umweltaktivisten ansprechen, dass man die Natur persönlich darstellen soll. Also die Natur, die Tiere, die Landschaft, Seen und so weiter, das Meer, menschlichen Qualitäten zuschreibt und das als Teil der Strategie. Es scheint auch, dass das eine Frage der Fragmentierung, der Multiplizität ist. Und das ist die Frage der Einzigartigkeit aller Spezien. Die Frage, ob das anthropozentrisch oder anthropomorphe Sicht der Spezien ist. Die Umweltbewegung ist ja sehr groß heute. Und wir möchten, dass wir nicht sind, dass wir nicht wollten, dass die großen Säugetiere noch im nächsten Jahrhundert leben. Aber es wird so viel Geld dafür ausgegeben. Und es ist allerdings, mittlerweile hat die Umweltbewegung das ja auch verstanden, dass es genauso wichtig ist, die Korallenriffe zu schützen wie die Elefanten und die Löwen und so weiter. Aber wenn wir das enorme, komplexe Einzigartigkeit aller Spezien sehen würden und uns selbst in die Mitte begeben würden, wäre das anstatt ein so als das Zentrum, selbst als Zentrum wahrzunehmen, das alles anzieht und aufsaugt. Aber dieser Diskurs kommt aber auch nicht zu diesen großen Koalitionsbemühungen, die notwendig wären, um das zu erreichen. Und im großen Bild, die Klimaleugner in den Vereinigten Staaten, oder die sagen, Klimawandel sei nicht menschengemacht, sagen ja immer ganz schnell, dass die Erde ja so alt sei und dass in den letzten 300 Millionen Jahren das Klima immer sehr geschwankt hat. Ja, das stimmt natürlich und dass die Spezien überlebt haben. Aber was jetzt geschieht ist, und wenn man diese Konstruktion, über die ich gesprochen habe, man hat ein Feedback zwischen den späten Hominiden, wir und andere, und ihren Umfeld, die sich sehr schnell verändern. Und man hat hier einen Feedback-Mechanismus. Und das Klima ist nicht Teil dessen Feedback-Mechanismus, sondern das ist Feed-Forward-Kontrolle, das Auswirkungen hat. Es steht außerhalb dieses Mechanismus als Kontrollmechanismus. Und was erst vor kurzem geschehen ist, nämlich, dass wir Menschen das Klima in unsere Feedback-Zyklus reingeholt haben, was früher ein Kontrollmechanismus war, der uns kontrolliert wird, wird jetzt von uns kontrolliert. Mit Konsequenzen, über die wir sehr wenig wissen. Mit Ausnahme deren, die wir schon sehen. Und es ist ganz interessant, in dem Zeitpunkt, an dem Geologen sie diskutieren, ob man das Anthropozän als ein neues Zeitalter beschreiben sollte. Und die Frage ist ja auch, wann datiert man das? Sie wollen das immer genau datieren. Und ein Punkt ist, als die ersten Substrate in der Erde von Atomtests zu finden sind, das war das Beginn vom Anthropozän. Das war genau auch der Moment des Superkinetik und der neuen Diskurse gegen Rassismus und Patriarchat und so weiter. Und deswegen wird es häufig auch als das Zeitalter der Identitäten beschrieben. Aber es hat das nicht schon vorher passiert. Die Frage gab es natürlich schon vorher bei den Geologen. Wir brauchen Marker, sodass sie sagen können, jetzt kommt der große Auftreten dieses menschengemachten Klimawandels. Andere möchten sagen, man sollte, der Anfangspunkt ist die industrielle Revolution. Oder andere sagen, es fing im 17. Jahrhundert an. Vielleicht ist das nur unsere lokale Perspektive, die nicht in der Lage sind, das weitere, breitere Bild sich anzuschauen. Manche sagen, es sei die Industrialisierung gewesen. Ja, genau. Ich denke auch an die Gefahren, das Anthropozän zu anthropomorphieren. Die wunderschöne Frage, die ich gestern bekommen habe, die ich nicht beantworten konnte, die mich aber immer noch verfolgt. Nämlich, ist es möglich, dass wir uns um Dinge kümmern können, die wir nicht menschlich machen? Oder wenn wir der Grund dafür, dass wir uns weniger um andere kümmern und Sorgen machen, der Grund, dass wir ihn als nicht menschlich oder weniger wert als Menschen ansehen. Und ist das vielleicht die Ursache mit der Geopolitik in Bezug auf Klimawandel, dass wir Klima als ein Wesen betrachten sollten, ein anthropomorphes Wesen? Das ist natürlich auch ein Problem. Also es ist ein kognitives Problem, wenn wir die Fähigkeit unseres Menschen und unsere ontologischen Fähigkeiten auf einer Grundlage einer bestimmten Epistemologie sehen. Geologie, es gibt ja viele Diskussionen, ob die Geologie und die geopolitischen, ob die Geopolitik wurzelt in der geologischen Entdeckung der Welt. Wenn man wirklich versucht, das neu zu schreiben, zu expandieren, die territoriale Expansion und ohne das Modell des Gehirns, kommen wir nicht weiter. Es geht ja nicht nur darum, wenn wir zum Beispiel dass die Anthropomorphisierung uns ermöglicht, politische Koalitionen zu bilden, ist das ein sehr wichtiger Punkt. Und das ist nicht einfach. Das heißt also, dass wir nur dann politisch arbeiten können, in einer bestimmten Wesensart, das historisch, epistemologisch und metaphysisch produziert wird. Und das öffnet keinen Horizont zu fragen, was wäre, wenn es eine andere Art des Denken gäbe es oder das zu schaffen von dem, was wir nicht wissen, anstatt es immer nur zu wiederholen. Der epistemologische sichere Hafen, den wir kennen, anstatt zu hoffen, dass die Politik nicht in der Anthropomorphisierung dessen, was wir sehen, das kann man ja konzeptionell nicht genau unterscheiden, ob dass eine Politikart ermöglichen würde, die abstrahieren kann von dieser Besonderheit, von einigen Bildern, die noch nicht mal Teil der Geschichte sind, der spezifischen Geschichte sind. Darf ich mal ganz mutig sein und eine Frage stellen? Ich denke an Kollegen und Freunde, Wissenschaftler und Künstler, die sich mit nicht menschlich zentrierten Denken verständigen. Wenn man sich die Welt, die politischen Lösungen, Interaktion zwischen den Kulturen betrachtet, nicht aus der Perspektive der Individuen der Menschen, wegen der Hierarchie, wegen der Vorurteile, der Geschichte und so weiter. Ich frage mich in Bezug auf dieses cybernetische Projekt, möchtest du sagen, dass wir vielleicht unser Verständnis dessen, was wir nicht wissen, in nicht menschlicher Art und Weise verbessern können, indem wir unsere Fähigkeit öffnen können, um mit neuen Konzepten umzugehen, die außerhalb von uns selbst liegen, in technologischen Art und Weisen. Ich möchte sie nicht Transhumanistin nennen. Ich frage mich nur, wäre das gerechtfertigt? Nein. Es kann natürlich legitim sein, aber die Expansion des technologischen Horizonts, das ist ein sehr spezifisches Projekt auf der Grundlage eines biozentrischen Verständnisses, der Verständnis der Anerkennung. Zuerst einmal, okay. Und ich interessiere mich nicht, wofür ich mich aber interessiere, ist, wie die Technologie dass es nicht nur ein Tun ist, sondern auch eine Logik, die das eine Reflexion ermöglicht über das, wie man Informationen zusammenstellt, an Informationen kommt. Wir müssen über dieses System nachdenken, nicht nur als Instrument. Es gibt hier viele Dinge, die eine Rolle spielen. Es gibt hier ein reziprokes Verständnis. Es erfüllt aber nicht die neurobiologische Erkenntnisvoraussetzungen. Und deswegen ist die Arbeit von Jenna so toll, denn sie versucht, eine Sprache zu finden, eine Bedeutung zu finden, die nicht konform geht mit dem, was wir denken, was Bedeutung ist. Wir stellen uns die Frage, was ist Bedeutung? Nicht semiotisch und mit all diesen Methoden, konstruktiv und materialistisch. Das ist die permanente Frage, was ist die Bedeutung? Denn Erkenntnis hat mit der Reproduktion zu tun, mit der Produktion von Bedeutung. Wir befinden uns jetzt an einem wichtigen Punkt, einem entscheidenden Punkt, an dem es eine massive Relativierung der Erkenntnis gibt und der Handlungsmacht und Bedeutung hat. Ich denke, das stimmt, dieser Exzeptionalismus, über den du gesprochen hast, das ist immer diesen Exzeptionalismus. Aber die Frage ist doch zu verstehen, welches Bild, welche Struktur oder welches Diagramm können wir haben, um diese Asymmetrien miteinander zu sprechen, gerecht zu werden. Es gibt diese Asymmetrien, die im Pan-Humanismus, ein anderes Wort wäre vielleicht das Koalitionäre, besser als das Progressive, Utopische, Kollektive. Ich denke, dass das Koalitionäre wäre zumindest eine Versuchung, verschiedene Formen der Gespräche und verschiedene Formen der Subjektivität und der Reorganisation in eine Art spezifisches Verständnis bestimmter Probleme zusammenzubringen, die leider wir wie die menschlichen Vorurteile nicht verschwinden. Ich versuche herauszufinden, wie wir daraus Nutzen ziehen können, was wir damit umgehen können am besten. Sind wir damit am Ende? Also wir sollten doch mit dieser negativen Statement nicht einfach so aufhören.